der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Sarah Bäumchen, Mitglied der Geschäftsführung des ZVEE. Liebe Sarah, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, lieber Kurt, lieber Thomas, ich freue mich, dass ich hier bei euch im Podcast sein darf. Mein Name ist Sarah Bäumchen, ich bin Geschäftsführerin beim ZVEE, beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Und ich bin jetzt seit etwas über 3 Jahren beim ZVEE. Ich war vorher ungefähr 15 Jahre im politischen Raum in Berlin unterwegs, als Mitarbeiterin im Bundestag, dann auch beim Verband der Metallindustrie. Die Schwerpunktthemen waren bei mir immer Wirtschafts- und Energiepolitik. Und ich habe vorher studiert in Deutschland, in Berlin an der Humboldt-Universität, die Themen Geschichte und Amerikanistik und auch an der amerikanischen Duke und Brown University, wo ich meinen Master gemacht habe. Und ich habe mich selber eigentlich immer so als Übersetzerin ein Stück weit an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft gesehen, und das ist auch das, was ich hier beim ZVEI machen darf, nämlich die Interessen unserer Branche zu vertreten in die Politik hinein und vor allem natürlich auch ein Netzwerk für die Branche aufzubauen, bei dem wir über technische Fragen sprechen, Messen aufbauen, ganz viele Veranstaltungen organisieren und damit eben wirklich immer so ein bisschen eine Wandlerin zwischen diesen beiden Welten.
Sarah, dann passen wir gut zusammen. Wir als Podcast sehen uns ja auch immer als Übersetzer zwischen unseren Gesprächspartnern, Partnerinnen und den Hörerinnen und Hörern draußen in Planung und Betrieb, wo auch immer. Sarah, am 22. und 23. Mai findet in Berlin der eSummit 2025 statt. Was ist das für eine Veranstaltung? Was sind die zentralen Themen und Zielsetzungen des ZVEI, der unter dem Motto Effizienzwende jetzt stattfindet?
Ja, der eSummit ist erstmal das größte Branchentreffen der Elektro- und Digitalindustrie und wir bringen da über 500 Gäste einmal im Jahr zusammen, aus der Industrie selbst natürlich, aber auch aus der Politik und der Gesellschaft, und kommen in diesem Jahr dann im Berliner BCC zusammen und werden da über ganz viele aktuelle Themen der Branche, aber auch der Politik sprechen. Und wir haben in den vergangenen Jahren da immer sehr hochkarätige Gäste gehabt. Aus der Politik war dabei der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, unsere Umweltministerin, der Digitalminister, viele, viele weitere spannende Gäste und natürlich viele, viele Vertreter der Unternehmen, die wir vertreten dürfen. Und wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder so ein tolles Line-up anbieten können. In diesem Jahr ist es spannender denn je, weil durch den Regierungswechsel, das kann man sich vielleicht vorstellen, sind jetzt tatsächlich die Büros der Politikerinnen und Politiker natürlich am Rotieren. Die versuchen, die Ministerien, die ja dann tatsächlich erst seit Mittwoch dieser Woche dann auch mit ihren neuen Ministerinnen und Ministern, Staatssekretären dann ins Arbeiten gekommen sind, jetzt an diesem Line-up weiter zu feilen, und wir freuen uns da dann natürlich ganz viele auch neue Gesichter vorstellen zu dürfen. Effizienzwende jetzt, hast du gesagt, ist das Motto, und dieses Motto begleitet uns jetzt schon seit einigen Monaten hier beim ZVI. Das ist das Thema, das wir zur Bundestagswahl hin und auch zum Start der neuen Regierung jetzt begleitet haben, weil wir tatsächlich der Meinung sind, wir müssen jetzt an unserer Effizienz arbeiten. Wir stecken in einer Zeit mit wahnsinnig vielen Herausforderungen. Wir haben viele, viele Krisen in den letzten Jahren gesehen, und wir müssen deswegen unser Land dringend effizienter machen. Wir brauchen weniger Bürokratie, wir brauchen mehr Freiheit für den Unternehmergeist und wir brauchen Raum für Innovationen, um dann auch wieder jetzt auf Wachstumskurs zu kommen. Und dazu gehört die Wirtschaft, dazu gehört aber natürlich auch die Politik und die Gesellschaft. Und wir können als Branche sicher ganz viele technische Lösungen für Effizienz voranstellen, bei der Elektrifizierung, bei der Digitalisierung und natürlich auch durch die Automatisierung hier ganz wichtig. Wir brauchen aber auch die politische Effizienz, also weniger an Bürokratie. Das müssen wir jetzt zusammenbringen und deswegen glauben wir, dass Effizienzwende jetzt genau das Motto ist, das wir brauchen zum Start in eine neue Regierung.
Perfekt, Sarah, damit steht der große Rahmen. Welche besonderen Impulse erwartet ihr euch vom E-Summit für die Elektro- und Digitalindustrie? Und zwar gerade in diesem Jahr der politischen Umbrüche, die du gerade skizziert hast.
Ja, wir glauben, dass mit all den Chancen und Herausforderungen, die im Moment anstehen, der E-Summit jetzt zum Start in diese Legislatur eigentlich die ideale Austauschplattform ist, um dann auch wirklich das, was die Industrie einbringen kann, mit dem, was in der Politik gerade besprochen wird, auch zusammenzubringen. Und wir werden auch in diesem Jahr natürlich wieder auf der großen Bühne in Panels über die großen geostrategischen Fragen debattieren, über die Frage, wie wir die Elektrifizierung und die Digitalisierung voranbringen können. Wir werden aber zum ersten Mal in diesem Jahr zum Beispiel auch mit sogenannten Insight Sessions, Deep Dives anbieten, wo wir dann mit Unternehmensvertreterinnen und Vertretern über ganz konkrete Unternehmensthemen sprechen können, über Dinge, die da gerade im Innovationsbereich passieren, über Dinge, die auch Herausforderungen sind. Zwei Themen zum Beispiel ganz konkret. Wir werden da im Mai dann über den Einsatz des virtuellen Zwillings in der Industrie sprechen und wir werden auch über das Thema Familienunternehmen im digitalen Wandel sprechen. Und ich glaube, das sind tolle Themen. Wir wissen, dass die Politikerinnen und Politiker ja im Grunde geflutet werden, wie wir alle durch die Medien, die sozialen Medien. Es gibt vieles, vieles, was man jeden Tag lesen kann. Und gerade dieses persönliche Gespräch, dieser Austausch vor Ort, der ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, um dann wirklich auch Themen gut hinterlegen zu können. Und ein Beispiel dafür ist unser Präsident Dr. Gunter Kegel hat in den letzten 2 Jahren auf dem E-Summit wiederholt über das Thema Widersinnigkeit einer analogen Betriebsanleitungspflicht gesprochen. Es ist ja so, dass im B2B-Bereich im Moment es immer noch vorgeschrieben ist, dass eine analoge Betriebsanleitung bei jedem Produkt beigelegt ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wie zum Beispiel einen Sensor, das ich ja in großen Mengen dann auch vertreibe, dann muss ich immer noch bei jedem einzelnen Sensor einen Zettel anfügen mit einer Betriebsanleitung. Der muss dann auch noch übersetzt sein in Amtssprachen. Das wird dann zusammengepackt in ein Plastiktütchen und da dran gebracht. Das verbraucht erstmal Papier. Das Papier kann man umrechnen in CO2. Das sind quasi alles Dinge, die eigentlich ganz notwendig sind, weil im B2B-Bereich natürlich diese Anleitungen auch ausschließlich digital funktionieren würden. Und deswegen haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, dass anstelle dieser analogen Betriebsanleitung eine digitale Betriebsanleitung in Form eines QR-Codes künftig verwendet werden soll. Und wir haben sehr gute Hoffnung, dass jetzt mit den Omnibus-Verfahren in Brüssel genau so eine digitale Betriebsanleitung auch am Ende dann ausreichend sein wird, um das Produkt zu begleiten. Und das ist ein Thema, bei dem man, finde ich, ganz schön sieht, Reden hilft. Da gehören sicher ganz viele Stimmen dazu und ganz viele Veranstaltungen und Besprechungen. Aber genau so einen Austausch an Themen wollen wir bei unserem E-Summit ermöglichen.
Ja, vielen Dank. Das ist ja ein sehr konkretes und sehr anschauliches Beispiel. Nochmal zum E-Summit, der Name ist ja relativ neu. Früher war das mal der ZVI-EI-Jahreskongress, aber mit einem neuen Namen ändert sich ja häufig auch die Ausrichtung. Wie hat sich das Veranstaltungsformat weiterentwickelt und was ist auch in diesem Jahr neu?
Ja, genau, du sprichst es schon an. Wir haben unser Branchentreffen ja schon seit vielen Jahren etabliert, früher unter dem Begriff ZVI-Jahreskongress. Und wir hatten in der Tat das Gefühl, dass es beim Namen, aber auch bei der Art der Organisation ein kleines Update braucht und wir sozusagen eine kleine Evolution der Veranstaltung voranbringen wollen, so wie wir das ja auch mit unserem Markenauftritt getan haben, so wie wir mittlerweile auch vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie sprechen. Und genau diese Verbindung aus Elektro und Digital, die fanden wir, kommt mit dem Begriff E-Summit ganz hervorragend zur Geltung, weil wir eben zeigen, wie tatsächlich die beiden Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung in diesem E zusammengeführt werden. Das steht aus unserer Sicht für Themen von E-Mobilität bis E-Health, von Industrie 4.0 bis E-Fuels. Ein ganz klares Zeichen im Grunde für die Zukunftsgewandtheit unserer Branche und die Tradition und die Innovation, die sie ja in ihrer DNA schon hat. Und ich glaube, diese Frage, wie wichtig sind auch Begrifflichkeiten, die sehen wir eben gerade auch im politischen Raum sehr stark. Ich habe ja selber viele Jahre im Bereich der politischen Kommunikation auch gearbeitet. Und ich glaube, dass genau diese Frage, welche Begriffe finden Leute interessant, wo geht Aufmerksamkeit hin, was überzeugt einen auch intuitiv. Das ist was, was in allen politischen Parteien auch ein großes Thema ist. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Wert in der Politik auf Kampagnen gelegt wird, wie Wahlkämpfe vorbereitet werden, dann sehen wir eben, dass das, glaube ich, immer ein wichtiges Thema in unserer Zeit ist. Und ich habe auch hier überlegt, ob es vielleicht ein Beispiel gibt, und mir ist eingefallen, die meisten von Ihnen werden verfolgt haben, dass die CDU zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Art Markenupdate auch gemacht hat mit ihrem damals neuen Generalsekretär Carsten Linnemann. Der hat so einen optischen Neuauftritt für die Partei begleitet und hat dann eine Pressekonferenz gemacht, wo er die neue Farbe, die Signature-Farbe der CDU sozusagen ein Türkis vorgestellt hat. Und jetzt hat er dieses Türkis nicht nur als Farbe mit einem Farbcode beschrieben, sondern hat darauf hingewiesen, dass es sich um das sogenannte Kadinapia Türkis handeln würde. Das ist eine Referenz an die Parteigeschichte der CDU. Herr Adenauer hat seine Urlaube gerne am Comer See in dem Ort Kadinapia geführt, und die CDU organisiert dort auch heute noch ihre Strategiesitzungen, und so hat man also eine Begrifflichkeit gefunden, die für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt hat und die den Kern der Partei gut eingefangen hat. Und ich glaube, das ist eins von ganz vielen Beispielen, wo man eben merkt, Begriffe sind doch eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, wo wir so stark natürlich auch auf Sprache achten. Und ich glaube, für die Elektro- und Digitalindustrie ist das Thema Sichtbarkeit eins, das tatsächlich eins ist, an dem wir beständig auch arbeiten möchten. Wir wissen, dass es gerade auch in der gesellschaftlichen und politischen Wahrnehmung Branchen gibt, die automatisch ganz viele Menschen vor Augen haben, wenn man über Industrie spricht. Dann wird häufig über die Autoindustrie gesprochen, zum Beispiel auch die Stahlindustrie, ganz klassisch, und die Chemie. Und wir als Elektro- und Digitalindustrie haben eine gewisse statistische Herausforderung, an der wir arbeiten. Und zwar ist es so, dass das Branchenverzeichnis der amtlichen Statistik die Elektroindustrie leider nicht ganzheitlich ausweist, sondern die zergliedert uns in zwei große Segmente, einmal in die Elektronik und dann in die elektrische Ausrüstung. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch 30 unterschiedliche NACE-Codes, aus denen sich die Elektro- und Digitalindustrie zusammensetzt. Und wenn man das nicht einzeln zusammenrechnet, sondern nur die kleinen Teile davon nimmt, dann hat man natürlich eine wesentlich geringere Zahl, die einem vor Augen ist, als wenn man dann tatsächlich auf die Branche gesamtheitlich schaut. Wenn man das tut, dann sieht man, dass die Elektro- und die Digitalindustrie die zweitgrößte Industriebranche mit Blick auf die Beschäftigten in unserem Land ist. Über 900.000 Menschen arbeiten in der Elektro- und in der Digitalindustrie. Und auch der Anteil an der industriellen Wertschöpfung ist gleich nach Fahrzeugbau und Maschinenbau der dritthöchste in Deutschland. Und dieses Gewicht der Branche, das wollen wir eben stetig noch weiter zum Ausdruck bringen. Und dazu gehört dann eben auch ein großes Branchentreffen mit hoffentlich einem guten Titel, das die Menschen zusammenführt und wo man weiß, der E-Summit ist eben das, wo sich die Elektro- und Digitalindustrie trifft und über die großen technischen Lösungen für unser Land spricht.
Vielen Dank, das war eine super anschauliche Erklärung. Und wie viel Gewicht Digitalisierung hat, hast du schon mit eingebracht, auch in der Darstellung eben. Wenn wir uns eine der wesentlichen Diskussionen der letzten Monate anschauen, dann geht es auch immer wieder um digitale Souveränität. In Deutschland vor allen Dingen, aber auch im Rahmen europäischer Industriepolitik. Welche Rolle wird das Thema auf dem E-Summit spielen?
Ein ganz wichtiges, weil wir davon überzeugt sind, dass die Digitalisierung natürlich ein ganz entscheidender Wachstumsmotor für unsere Branche und für Europa als Ganzes ist. Wir sehen, dass hier es nun natürlich vor allem auch wichtig ist, dass die regulatorischen Weichenstellungen in Europa so gesetzt sind, dass wir auch tatsächlich unsere Souveränität und das Potenzial vor allem auch, dass die Digitalisierung und insbesondere der Bereich der künstlichen Intelligenz in der Industrie dann ausschöpfen kann. Letztlich geht es ja darum, dass wir in Europa über viele, viele Jahrzehnte sehr, sehr erfolgreich mit unserer Ingenieurskunst, mit dem, was in den Fabriken unseres Landes entsteht, in der Welt geworden sind. Und genau das, was in diesen Fabriken entsteht, wollen wir jetzt immer stärker natürlich auch mit den digitalen Möglichkeiten zusammenbringen. Also es geht letztlich darum, im Grunde den Bereich OT mit der IT ein Stück weit zu verheiraten und damit das, was wir als Industrie 4.0 ja ganz maßgeblich geprägt haben, das ist ja ein deutscher Begriff, der international verwendet wird, jetzt auf das nächste Level heben wollen. Und dafür ist zum Beispiel die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Industrie ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Was brauchen wir da jetzt politisch und regulatorisch davor? Wir brauchen vor allem eine Regulierung, die diese Innovationskraft beim Thema KI stärkt und es schwächt. Letztlich muss der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie möglich sein, ohne dass er durch Überregulierung verhindert wird am Ende. Und wir sehen jetzt aber leider, dass gerade durch die Einführung des AI Acts in Europa sehr, sehr viel bürokratische, zum Teil sehr kleinteilige Regulierungselemente entstehen, die dann am Ende im schlimmsten Fall für ein hohes Maß an rechtlicher Unsicherheit sorgen und auch zu hohen Kosten führen. Und das ist natürlich im internationalen Wettbewerb hinderlich. Und deswegen setzen wir als ZVI dafür ein, dass der Einsatz von industrieller KI am Ende sektorspezifisch reguliert wird und nicht pauschal, horizontal, um zu vermeiden, dass dann Industrieanwendungen nicht am Ende überlastet werden mit Regulierung. Und ich kann auch hier vielleicht ein Beispiel nennen, an dem man, finde ich, ganz gut sieht, dass da wirklich noch Handlungsbedarf ist bei der Frage, wie wir die Regulierung für dieses sehr, sehr neue Feld, das darf man ja nicht vergessen, das ist für die Politik natürlich eine Riesenherausforderung, wie man sowas dann auch gut begleitet, jetzt dann wirklich auch gut aufsetzen. Also was wir im Moment sehen ist, dass wenn wir die Einstufung eines Ceranfelds mit einer Touch-Funktion betrachten, dann droht das jetzt als Hochrisiko-KI eingestuft zu werden. Warum? Weil in so einem Ceranfeld eine Sensorik ist, die erkennen kann, ob ein Wassertropfen auf ein Kochfeld fällt oder ob ich mit einem Finger die Temperatur auf dem Touchfeld verändere. Das ist natürlich im Grunde eine sehr, sehr grundlegende Anwendung, die jetzt aber, wie gesagt, droht, als Hochrisiko-KI eingestuft zu werden. Wenn das am Ende so passiert, dann kostet das sehr viel Zeit und sehr viel Geld dafür, dass wir das dann am Ende nochmal gesondert zertifizieren müssen, dass da rechtliche Fragen beantwortet werden müssen. Und das wäre dann eben alles am Ende natürlich eine große Bürde für eine Technologie, die wir ja nutzen wollen, weil wir glauben, dass es eine riesige Chance für Europa gibt, wenn wir die industrielle KI jetzt tatsächlich so nutzen, dass wir da neue Wachstumsfelder und Innovationen entwickeln können.
Das wäre ein wirklich wahnsinniges Beispiel, wenn die Bedienung eines Ceranfeldes ein Hochrisiko-KI wäre. Gut, dass ihr sowas entdeckt. Ich habe noch eine versprochen letzte Frage zum eSummit. Es gibt ja so Kongresse, wo man hinfährt, schöne Vorträge hört und sagt, oh, war prima und fährt wieder nach Hause. Ihr habt ja einen anderen Anspruch, ihr wollt Politik und Wirtschaft und Wissenschaft konkret miteinander ins Gespräch bringen. Was kann daraus an Synergien entstehen und kannst du dafür Beispiele nennen?
Ja, wir haben zum Beispiel ein schönes Beispiel und das machen wir auch in diesem Jahr wieder, ist, dass wir einen Electrifying Ideas Award auf unserem eSummit verleihen. Das ist ein Preis, den wir in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben werden. Und mit diesem Preis werden Innovationen und Lösungen prämiert, die den effizienten Einsatz von Energie und Ressourcen berücksichtigen und auch auf den Nutzen für die Gesellschaft solcher Innovationen schauen. Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben, einmal an etablierte Unternehmen und auch an Newcomer, also an Start-ups. Und wir haben dann eine Jury, in der Vertreter aus der Wissenschaft, aus der Industrie und auch aus der Presse sind. Und die Schirmherrschaft für diesen Preis hat bei der Gründung damals direkt der damalige Wirtschaftsminister Habeck übernommen. Und der hat diesen Preis dann auch übergeben und wir hatten uns überlegt, wie können wir das ein bisschen interessant untermalen, vielleicht auch musikalisch, und haben uns dann getraut, den Preis einzusteigen mit dem Stück Thunderstruck von AC/DC. Und Herr Habeck hat das direkt erkannt, ist dazu auf die Bühne gegangen, sagte dann, was für eine coole Eröffnung, und hat auch sofort den Zusammenhang mit Gleichstrom und Wechselstrom erkannt und war direkt, glaube ich, ein bisschen Feuer und Flamme für diesen Preis. Und was so ein Preis natürlich wirklich gut auch ermöglicht, ist, über diese Innovationen dann auch zu sprechen, ja, genau zu zeigen, was da alles möglich ist technisch, ja, und dass man das vor allem jetzt dann auch in die Umsetzung bringen muss. Und wir haben zum Beispiel eines der Projekte, das in den 2 Jahren ausgezeichnet wurde, war eine Idee für ein dezentrales und selbstregulierendes Energiemanagementsystem in Wohnquartieren. Und der damalige Preisträger Daniel Hager und sein Unternehmen hat es dann geschafft, dem Minister diese Idee nicht nur auf der Bühne quasi theoretisch zu erklären, sondern ihn auch gleich dafür zu begeistern, sich das am Unternehmensstandort dann selbst mal anzuschauen. Und ich glaube, das ist eben eine wichtige Rolle, die wir da spielen können, einmal über Dinge zu sprechen, ja, die prägnant dann auch wirklich aus der Praxis zu untermalen und im Idealfall dann auch wirklich dann zu zeigen, wie diese Dinge entstehen und wie auch die Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, die Dinge vorantreiben.
Sarah, damit kommen wir erstmal zum Abschluss unserer Fragen rund um den E-Summit in diesem Jahr. Und wollen überleiten zum Regierungswechsel in Deutschland. Mit dem Regierungswechsel kommen neue Prioritäten. Welche Erwartungen hat der ZVEI in Vertretung der Interessen seiner Mitglieder an die neue Bundesregierung?
Ich glaube, eine ganz grundlegende Erwartung und Hoffnung ist, dass wir jetzt wirklich ganz entschieden und schnell ins Machen kommen. Wir können uns in diesen herausfordernden Zeiten, glaube ich, in denen wir hier sind, keine Streitereien erlauben. Wir brauchen auch keine polemischen Debatten mehr, wie wir die leider in den letzten Jahren viel zu häufig hatten. Ich erinnere an das sogenannte Heizungsgesetz, viele andere Debatten, die wie gesagt am Ende leider eher polemisch als lösungsorientiert waren, sondern wir müssen jetzt wirklich mit einem kühlen Kopf Prioritäten setzen. Und eine ganz große Priorität ist, wie kommen wir wieder auf den Wachstumspfad? Wie kommen wir zu mehr Effizienz in unserem Land? Und genau das stellen wir voran, da müssen wir jetzt hin. Ich glaube, es ist allen klar, dass wir jetzt mit der neuen Regierung eine Mehrheit der neuen Koalition haben, die sehr knapp ist, rechnerisch betrachtet. Die Regierung hat eine Mehrheit von 12 Stimmen. Man hat jetzt in den letzten Tagen schon gesehen, bei der Wahl zum Kanzler, auch bei vielen Debatten, die da schon begonnen haben, dass das ein, glaube ich, immer bleibendes Thema in dieser Koalition sein wird, dann auch wirklich diese Mehrheiten zu sichern und dadurch natürlich handlungsfähig zu sein. Und das ist sicher was die Debatte begleiten wird. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Bürde, das macht es schwierig für eine Regierung. Es kann aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch wirklich eine Chance sein, von Anfang an zu wissen, dass man eine Politik gestalten muss, die weniger ideologisch ist und mehr das Machbare im Blick hat, die dann wirklich die Koalitionspartner auch zusammenbringt und die Mehrheiten dann am Ende auch ermöglicht und die Schritt um Schritt nach vorne kommt. Ich glaube, der Koalitionsvertrag, den wir gesehen haben, der hat ja schon gesehen, dass es durchaus möglich ist, hier zu Kompromissen zu kommen. Und wir haben mit Sicherheit an vielen Stellen wünschen wir uns als Industrie einen deutlich größeren Reformwillen als das, was da jetzt festgeschrieben ist. Wir bräuchten in unserem Land eigentlich eine große Steuerreform, die zu mehr internationaler Wettbewerbsfähigkeit führt. Wir bräuchten eine liberalere Arbeitsmarktpolitik. Ganz viele Dinge, die dann wirklich große Entscheidungen auch brauchen. Das muss auch ein Ziel bleiben, aber für den Moment, glaube ich, sehen wir, dass wir eben jetzt Punkte haben, wo wir wirklich vorankommen können beim Abbau von Bürokratie, bei der Chance, Investitionen in unsere Infrastruktur zu bringen, das Land da voranzubringen. Und ich glaube in der Tat, die Koalitionäre haben das selbst immer wieder während der Verhandlungen gesagt, die Regierung, die da jetzt sich gebildet hat, ist keine Liebesheirat. Das muss sie aber vielleicht auch gar nicht sein, sondern ein Bündnis, das Verantwortung übernimmt für unser Land und uns da jetzt voranbringt und das, wie gesagt, was wir fordern, am Ende die Effizienzwende wirklich einleitet für Deutschland.
Sarah, du hast das Thema Abbau von Bürokratie schon erwähnt. Wo siehst du aktuell die größten regulatorischen und strategischen Hemmnisse für die Elektrifizierung und die Digitalisierung der Industrie in Deutschland?
Ich glaube, Wenn wir auf die Punkte Elektrifizierung und Digitalisierung schauen, spielt natürlich ganz grundlegend immer auch die Bürokratie eine große, große Rolle. Das ist, deswegen fordern wir ganz klar vorweg, wir brauchen einen spürbaren Bürokratieabbau in unserem Land und das jetzt ganz schnell. Die Unternehmen müssen wieder in der Lage sein, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Und da sehen wir es auch als wirklich ermutigendes Signal, dass wir in dem Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Punkten haben, die da auf Dinge eingehen, die wir schon sehr lange fordern. Zum Beispiel die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, die Omnibusverfahren in Brüssel, die dann jetzt auch zu einer pragmatischeren Herangehensweise bei der Lieferkettenverordnung auf der europäischen Ebene führen sollen. Viele Dinge, wo wir glauben, dass wir schnell vorankommen können. Wir müssen natürlich auch am Ende bei den Nachhaltigkeitsberichtspflichten vorankommen. Das ist teilweise jetzt mit enthalten, es reicht aber nicht aus. Das muss man natürlich auch klar sagen, sondern da müssen wir jetzt beständig dranbleiben. Wir haben in Europa vielleicht eine Zahl dazu, seit 2019 über 13.000 Regulierungen auf den Weg gebracht. Im Vergleich dazu haben in den USA im selben Zeitraum 3.000 Regulierungen sind da entstanden. 13.000 versus 3.000, das ist, glaube ich, augenscheinlich, dass wir da das Maß wieder stärker dahin führen müssen, wo das dann auch am Ende wirklich umsetzbar ist und wo es am Ende auch zu Kosten kommt, die dann noch effizient sind. Und die aktuelle Regulierung führt eben dazu, dass die deutsche Wirtschaft pro Jahr rund 65 Milliarden Euro für Bürokratie ausgibt. Und das ist natürlich Geld, das an anderer Stelle für Investitionen fehlt. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich ein gutes Signal, dass mein Eindruck ist, dass wir breit in der Gesellschaft und auch in der Politik verstanden haben, dass wir da jetzt vorankommen müssen, dass wir effizienter werden müssen. Beim Thema Elektrifizierung steht ganz vorneweg für uns das Thema Strompreise. Die Strompreise müssen sinken, unsere Netzinfrastruktur muss gleichzeitig gestärkt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass man mit der Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Gebäude die effizienteste Möglichkeit hat, CO2 einzusparen. Wenn man das konsequent machen will, dann muss der Strom aber natürlich auch bezahlbar sein. Man muss Lust haben, in ein E-Auto zu investieren, in eine Wärmepumpe, weil man auch damit dann was sparen kann am Ende. Und deswegen brauchen wir in der Breite einen bezahlbaren Strompreis. Und da sind wir sehr froh darüber, dass es im Koalitionsvertrag ja jetzt das ganz klare Vorhaben gibt, die Reduzierung der Stromsteuer und der Abgaben zur Entlastung voranzubringen, mit dem Ziel, da 5 Cent weniger pro Kilowattstunde am Ende stehen zu haben und damit dann auch tatsächlich voranzukommen. Und mindestens genauso wichtig ist es, dass wir den Ausbau der Stromnetze jetzt auch voranbringen. Da gibt es das Thema der Netzentgelte. Die Netzentgelte in Deutschland sind in den letzten 10 Jahren um 75% gestiegen. Das ist eine enorme Summe. Und das ist natürlich auch in Teilen deswegen passiert, weil wir so wahnsinnig hohe Redispatch-Kosten in Deutschland haben, wegen des langsamen Netzausbaus. Deswegen ganz entscheidend, auf der einen Seite die Strompreise zu senken und auf der anderen Seite den Netzausbau und die Digitalisierung der Netze voranzutreiben und dadurch dann auch Flexibilisierung stärker möglich zu machen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, du hattest gefragt zur Digitalisierung. Ich hatte das vorher schon kurz angesprochen. Wir müssen jetzt wirklich das Wachstumspotenzial von industrieller KI vollständig ausschöpfen. Die KI-Anwendungen sind eine Riesenchance für uns, effizienter zu werden, die Produktivität zu steigern, die Prozesse zu optimieren und die Innovationen voranzubringen. Und das müssen wir jetzt in der Fläche voranbringen und dürfen es nicht ausbremsen durch Rahmenbedingungen, die das am Ende zu kompliziert machen. Wir haben mit dem AI Act, war die Europäische Union sehr stolz drauf, weltweit das erste sehr umfassende Regelwerk für KI einzuführen. Wir haben das als ZVI kritisch begleitet, weil wir eben der Meinung sind, dass diese sehr breite Definition der Hochrisiko-KI, wir sprachen da über das Ceranfeld vorher, am Ende zu sehr, sehr hohen Kosten und Rechtsunsicherheiten führt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir da jetzt mit der europäischen Omnibusregulierung nachsteuern müssen, da einen pragmatischeren Weg für industrielle Anwendungen finden müssen, dann reguliert zu werden und dann tatsächlich die industrielle KI mit einer innovationsfreundlichen Regulierung auch voranzubringen. Und im Koalitionsvertrag steht, das habe ich mir gemerkt, wir wollen Deutschland zur KI-Nation machen. Das wollen wir auch und wir sind überzeugt dafür, dass wir dafür auch die technologischen Lösungen auf den Weg bringen können.
Sarah, du hast in vielen deiner Beispiele immer aus deutscher und aus europäischer Perspektive argumentiert. Wie wichtig ist aus deiner Sicht ein industriepolitischer Schulterschluss in Europa, gerade dann, wenn wir auf die globalen Herausforderungen schauen?
Der gemeinsame europäische Rahmen ist unersetzlich und für uns enorm wichtig. Es kann nur gemeinsam gehen. Der europäische Binnenmarkt ist für unsere Branche der wichtigste Exportmarkt überhaupt. Über 60% unserer Exporte bleiben auf dem europäischen Kontinent. Und wenn man da mal auf die Zahlen schaut, das waren im vergangenen Jahr waren im Wert von rund 154 Milliarden Euro. Das liegt dann deutlich, deutlich vor den weiteren größten Auslandsmärkten, nämlich China und den USA. Da haben wir jeweils ca. 25 Milliarden Euro an Waren exportiert. Und so sieht man eben, Europa ist ein echtes Schwergewicht, auch im internationalen Vergleich. Wenn man auf die Wirtschaftsleistung der europäischen Staaten schaut, dann können die sich wirklich gut messen mit anderen großen Nationen und dass dieses Potenzial müssen wir auch weiter nutzen, weil Europa natürlich nicht nur ein Absatzmarkt ist, es ist auch ein Liefernetzwerk, es ist ein Wertschöpfungsnetzwerk und es ist natürlich vor allem ein partnerschaftliches, gemeinsames Netzwerk an Staaten mit einem gemeinsamen Wertekompass auch an dieser Stelle und das müssen wir unbedingt weiter zusammen voranbringen und auch stärken und ich glaube, wenn man die aktuellen Debatten so anguckt, über das, was sich da an geostrategischen Krisen im Moment in Teilen leider ja zuspitzt, dann müssen wir umso mehr sehen, dass wir den europäischen Standort, auch den Industriestandort bewusst stärken. Und es kann am Ende, glaube ich, nicht darum gehen, ob wir jetzt eine Art Europe First entgegensetzen, sondern das, was wir wirklich brauchen, ist ein Europe United, eine gemeinsame Art in Europa zu wirtschaften, zu leben und die Stärken zusammenzubringen. Wir haben, glaube ich, mit unserer freiheitlichen Werteordnung, mit der sozialen Marktwirtschaft, die wir vertreten, mit der Rechtsordnung, die bei uns ja ein enormes Unterpfand ist, einen wahnsinnig attraktiven Markt und den wollen wir unbedingt zusammen gemeinsam weiter ausbauen.
Das Thema Klimaneutralität und die Elektrifizierung hattest du ja schon angesprochen. Welche Rolle kann und sollte die Elektro- und Digitalindustrie bei der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft spielen? Und was muss die Politik dazu machen?
Ich glaube, die Elektro- und Digitalindustrie kann da im Grunde eine Schlüsselrolle spielen, weil natürlich unsere Vision auch im Verband einer All-Electric Society eine riesige Möglichkeit ist, so effizient wie es möglich ist und natürlich auch vor allem so wirtschaftlich wie es möglich ist, die CO2-Minderung voranzubringen. Wenn wir es schaffen, die Verbrennungsprozesse umzustellen auf den Einsatz von grünem Strom, und dazu gehören dann aus unserer Sicht natürlich auch Wasserstoff und E-Fuels, dann können wir CO2-Emissionen effizienter senken als mit allen anderen Technologien. Das passiert dann im Bereich der Industrie, im Bereich der Mobilität und im Bereich der Gebäude. Und wenn wir es schaffen, diese Sektoren dann auch noch digital miteinander zu vernetzen, dann haben wir da riesige Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es so, dass wir durch die Elektrifizierung über 50% an Primärenergie einsparen können. Und das ist natürlich am Ende das beste Effizienzargument überhaupt. Und deswegen sind wir absolut überzeugt davon, dass die Zukunft elektrisch ist und wir diesen Weg jetzt konsequent weitergehen sollten.
Sarah, du hast jetzt den Block mit den eher persönlichen Fragen. Stell dir vor, du bekommst deine Einladung zum Kabinettstreffen. Die Presse ist raus und du darfst deine ganz persönliche Botschaft an die neue Regierung formulieren. Was ist diese Botschaft, wenn es um den Standort Deutschland und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geht?
Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, eine bessere Zukunft zu gestalten. Wir haben so viele Herausforderungen im Moment auf der Welt, dass wir uns auf das besinnen sollten, was wir wirklich gut können. Und das ist die Innovationskraft unseres Landes. Wir haben da viele, viele Beispiele aus unserer Industrie dafür, wo wir jeden Tag zeigen, wie wir zu neuen Ideen kommen, wie wir Herausforderungen lösen können mit technischen Ideen, mit dem gemeinschaftlichen Arbeiten an Dingen. Und das müssen wir jetzt wirklich konsequent voranbringen. Und das führt am Ende dazu, dass wir die Effizienzwende jetzt auch wirklich umsetzen müssen. Wir sprechen alle immer davon, dass wir ein weniger an Bürokratie brauchen, dass wir schneller vorankommen müssen. Jetzt müssen wir es auch wirklich tun. Deswegen Effizienzwende jetzt.
Das ist eine klare, deutliche Botschaft und schließt den Kreis auch schön zum E-Summit mit allem, was dazu gehört. Sarah, wir haben auch ein kleines bisschen immer unseren Nachwuchs so im Auge und versuchen rüberzubringen, warum du und andere Gäste sich in ihrem Aufgabengebiet so wohlfühlen, warum wir das machen, was uns persönlich daran fasziniert und wo wir vielleicht auch die größten Herausforderungen sehen. Konkret an dich, was fasziniert dich persönlich an deiner Aufgabe und wo siehst du die größten Herausforderungen mit einem Zeithorizont von 4 Jahren, also klassische Regierungszeit in Deutschland?
Also erstmal ist es für mich ein riesiges Privileg dafür, dass ich jeden Tag wirklich mit großer Freude ins Büro kommen kann. Und das liegt vor allem natürlich an den tollen Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, an der wirklich faszinierenden Breite an Themen, die wir in der Elektro- und Digitalindustrie verfolgen und an den tollen Mitgliedsunternehmen mit den vielen, vielen Innovationen, die da vorangebracht werden. Wir haben als Branche überhaupt einen der höchsten Innovationsgrade in der Industrie. Von den über 900.000 Beschäftigten, die bei uns sind, sind über 100.000 Menschen im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Und das merkt man eben. Das ist ein Verband der ZVI, den es ja schon seit 1918, also deutlich mehr als 100 Jahren gibt und der damals gegründet wurde in Berlin, als Berlin sozusagen das Epizentrum der Elektrifizierung war. Und was man, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, ist, dass dieses Thema absolut nichts an seiner Aktualität verloren kann. Es geht ja im Grunde genau jetzt darum, die nächste Stufe der Elektrifizierung zu erreichen, wo wir noch ganzheitlicher denken, wo wir Sektoren miteinander verkoppeln können, wo wir digital vernetzen können und nochmal ganz andere Effizienzgrade erreichen können. Und ein Teil davon sein zu dürfen, ist wahnsinnig spannend und motiviert jeden Tag. Mit Blick auf die Herausforderungen, die du angesprochen hast, Kurt, glaube ich, dass uns allen klar ist, dass wir da vor vielen Themen stehen, die von außen auf uns zukommen. Ich glaube in der Tat, dass Europa alles tun muss, um ein starker Industriestandort zu bleiben. Unsere Unternehmen sind global aufgestellt und haben die Möglichkeiten, an vielen Orten dieser Welt zu produzieren. Und das soll unbedingt auch so bleiben, weil wir als Branche, als Industrie immer global denken. Aber Europa selbst muss eben auch ein wirklich starker Spieler auf diesem internationalen Spielfeld dann bleiben. Und damit das gelingt, glaube ich, müssen wir eben die Vorteile unseres Standorts, die soziale Marktwirtschaft, wieder stärker wettbewerbsfähig machen. Wir müssen produktiver werden, auch als Gesellschaft wieder. Und dann auch über die geeigneten Instrumente nachdenken, die wir verwenden können, um dann mit dem zum Teil harten und manchmal auch unfairen Wettbewerb, den es gibt, umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, darüber nachzudenken. Ich bin aber überzeugt davon, dass das gelingen kann.
Deine Antwort ist umso faszinierender, wenn man daran denkt, dass du Historikerin und Amerikanistin bist. Also normalerweise haben wir mit Ingenieuren zu tun, die begeistert von ihrem Arbeitsfeld reden, aber du bist ja nun erst später und auf ganz anderen Wege dazugekommen und genauso begeistert. Sarah, wenn du nicht bei der Regierung, sondern bei einer guten Fee Wünsche abladen könntest, was könnte die gute Fee dir tun, was du dir noch wünschen würdest für die Elektro-Digital-Industrie oder auch für deine Aufgabe im ZVI?
Das ist erstmal eine schöne Möglichkeit bestimmt. Ich glaube, wenn ich das mit Blick auf mein Tätigkeitsfeld hier tue, dann würde ich sagen, Zunächst mal würde ich mir wünschen, dass wir wirklich eine starke Wirtschaft bekommen, weil ich am Ende der Meinung bin, dass eine erfolgreiche Wirtschaft die Grundlage dann auch für den sozialen Ausgleich in einer Gesellschaft sein kann, die Grundlage für eine starke Demokratie ist und weil wir am Ende immer erstmal das erwirtschaften müssen, was wir dann verteilen können, wenn wir wirklich langfristig stark bleiben wollen. Da kommt also ein bisschen dann vielleicht auch die Historikerin zum Vorschein. Ich glaube, dass darüber hinaus natürlich neben einer starken Gesamtwirtschaft es auch eine starke Elektro- und Digitalindustrie braucht. Und deswegen würde ich mir genau das wünschen, weil nämlich unsere Mitglieder am Ende der Motor für den Fortschritt und die Entwicklung an ganz vielen Stellen sind. Wir haben gerade heute ganz positive Zahlen gesehen. Wir kommen, wie eigentlich alle Industriebereiche in dem letzten anderthalb Jahren aus einer schwierigen konjunkturellen Entwicklung. Wir hatten im letzten Jahr da leider mit -9% Umsatz eine negative Entwicklung. Und da sehen wir in diesem Monat jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit ein positives Signal. Wir hatten jetzt viele, viele Monate rückläufige Ergebnisse und können jetzt im März diesen Jahres zum ersten Mal wieder eine Auftragslage sehen, die nach oben geht, 11,6% höher als der Vorjahreswert. Damit kann man noch nicht sagen, ob jetzt die wirklich lang erwartete Trendwende dann auch schon da ist. Dafür müsste sich das jetzt natürlich dann auch verspätigen in den nächsten Monaten. Das wissen wir noch nicht. Aber zuerst mal ist es ein tolles Signal und deswegen würde ich mir von der FEE wünschen, dass sie das weiter stärkt und eine starke Elektro- und Digitalindustrie voranbringt. Und ich wünsche mir natürlich auch ganz persönlich vor allem einen starken Verband, weil ich überzeugt davon bin, dass gemeinsam in der Industrie zu denken einfach die beste Grundlage ist, um dann auch tatsächlich erfolgreich zu sein.
Sarah, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Stärken, würde ich sagen. Ich glaube, das klingt wie eine Binsenweisheit, aber so banal ist es nicht, sondern eigentlich eine wirklich großartige Auszeichnung dessen, was in unserem Land passiert, dass wir nämlich technische Lösungen anbieten können, dass wir Fortschritt made in Germany entwickeln können in der Elektro- und Digitalindustrie, in anderen Branchen, die um uns herum wahnsinnig stark sind. Und genau auf diese Stärken müssen wir uns besinnen und die auch wirklich voranbringen. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, wir haben in unserer Kampagne rund um die Bundestagswahl den Satz "Lasst uns reden" in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben dabei damals die drei Parteispitzen, den Bundeskanzler Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner persönlich angesprochen und haben gesagt, lieber Olaf, lieber Robert, lieber Christian, lasst uns reden. Und genau das gilt natürlich auch für die neue Bundesregierung. Wir brauchen Austausch statt kommunikativer Gräben. Und das gilt nicht nur für die Politik, sondern das gilt für die Wirtschaft und das gilt für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Wir müssen über auch unbequeme Fragen sprechen können und vor allem gemeinsam auf die Lösungen dann schauen. Und meine letzte Botschaft, die ich gerne geben würde, ist wieder mehr Mut für Zuversicht. Ich glaube, es ist völlig nachvollziehbar, dass die letzten Jahre und Monate mit diesen riesigen Herausforderungen immer wieder zu einer sehr starken Molllage in unserem Land geführt haben. Das wird auch so schnell nicht vorbei sein mit den Herausforderungen, sondern wir müssen uns da schon drauf gefasst machen, dass da viele schwierige Situationen auf uns zukommen. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem nicht vergessen, wie großartig das ist, was wir Tag für Tag in diesem Land erarbeiten, was die Menschen und die Betriebe bei uns schaffen und wie wir dabei vorankommen. Und deswegen mehr Mut für Zuversicht.
Vielen Dank, Sarah. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank euch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.